Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderherzen-Podcasts. Heute tauchen wir mal wieder in ein Stück Medizingeschichte ein. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Christopher Huth, ist Sportwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München und kam als Kind mit einer Transposition der großen Arterien zur Welt, bei der eben die großen Gefäße, die Aorta und die Pulmonalarterie, verkehrt rum angelegt sind. Heute wird dieser Herzfehler mit der sogenannten Switch-OP korrigiert. Damals allerdings, in den frühen 80ern, wurde der Kreislauf nach der OP nach Senning funktional umgeleitet. Das heißt, die großen Gefäße blieben vertauscht, die rechte, dafür eigentlich nicht so richtig ausgelegte Herzkammer, pumpt dauerhaft den Körperkreislauf. Der Blutfluss wird allerdings in den Vorhöfen umgeleitet, sodass der Körper dennoch ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Wir sprechen heute über die Auswirkungen der OP, wie sich der angeborene Herzfehler heute noch bemerkbar macht und welche zentrale Rolle der Sport im Leben von Christopher Huth spielt. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast und herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Sehr gerne, herzlichen Dank.
Ja, Christopher, du bist heute Sportwissenschaftler und das, obwohl Sport in deiner Kindheit und Jugend quasi gar keine Rolle gespielt hat. Drei nach, welchen Herzfehler hast du, beziehungsweise wie ist der aufgefallen und warum war damals Sport wie so ein rotes Tuch?
Genau, also ich habe eine TGA. Wie ist das aufgefallen? Als Baby lief ich in den ersten Wochen direkt nach der Geburt immer wieder blau an. Und da stellte sich natürlich die Frage, warum, wieso, weshalb? Und meine Eltern sind dann mit mir zu verschiedenen Ärzten gegangen, die dafür erst einmal auch nicht so wirklich eine Erklärung hatten, aber irgendwann kam man dem Ganzen auf die Spur, dass es was mit dem Herzen zu tun hat. Und zur damaligen Zeit war es dann auch so, dass man meinen Eltern gesagt hat, oh, da können wir wahrscheinlich nichts mehr machen. Seien Sie froh, wenn er noch 2-3 Monate lebt, dann wird es das gewesen sein. Aber Gott sei Dank gab es damals schon das Herzzentrum hier in München. Und dort sind meine Eltern dann mit mir hingefahren und das konnte dann Gott sei Dank operativ doch gelöst werden. Die damalige Studienlage war dann tatsächlich in den Jahren danach, bitte kein Sport, bitte möglichst wenig Bewegung, nicht das Herz belasten, weil wir wissen nicht, was passiert. Mhm. Das hat sich heute, 40 Jahre später, grundlegend geändert, Gott sei Dank, aber damals war es eben noch anders.
Mhm. Das ist ja spannend. Also das heißt, du hast einige Wochen als Baby gelebt, weil normalerweise sagt man ja immer, dass bei diesem Herzfehler eigentlich die OP in der ersten Woche erfolgen sollte, spätestens in den ersten beiden, weil sich dann dieser Duktus, der ja die einzige Querverbindung für das sauerstoffreiche Blut ist, sich dann verschließt. Aber das war bei dir noch etwas länger möglich.
Anscheinend schon. Mhm. Ich weiß jetzt offen gestanden nicht, wie viele Wochen dazwischen lagen zwischen Geburt und OP. Da müsste ich oder hätte ich in mein altes Fotoalbum schauen müssen. Habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt auch nicht dabei. aber es war jetzt nicht quasi am nächsten Tag, weil wie gesagt, die ersten Ärztinnen und Ärzte haben eben noch gesagt, da können wir jetzt nicht wirklich was machen. Aber das Herzzentrum hat dann eben gesagt, ja, wir können es probieren. Wir haben jetzt natürlich noch nicht die Langzeiterfahrung damit, aber besser probieren, als dass es in 2-3 Monaten ohnehin vorbei ist. Mhm. Und von daher hat man es dann probiert und es ist zumindest bis zum heutigen Tag insgesamt ganz gut verlaufen.
Weißt du, was genau bei dieser OP gemacht wurde oder wie man da vorgegangen ist, gerade wenn du sagst, man hatte da noch nicht so die Erfahrungswerte?
Offen gestanden, nein, weil ich war ja selbst noch ein kleines Würmchen und ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich bis auf die Nachsorgeuntersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen bis heute nicht nochmal irgendeine Operation gehabt habe, sondern mir geht es vergleichsweise gut.
Okay.
Ja, und von daher, ja, da war mal was als Baby, ja, und ich weiß auch das Krankheitsbild und ich weiß ungefähr auch, was gemacht worden ist, aber so richtig tief damit beschäftigen musste ich mich Gott sei Dank in den darauffolgenden Jahren nicht, weil Gott sei Dank bei den ganzen Vorsorgeuntersuchungen nie was rausgekommen ist.
Okay. Und wie hast du deine Kindheit erlebt? War der Herzfehler ein großes Thema? Haben deine Eltern mit dir viel drüber gesprochen? Ich weiß nicht, hast du Geschwister? Wurdest du da in irgendeiner Art und Weise anders behandelt, so ein bisschen in Watte gepackt oder so? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich habe noch jüngere Geschwister. Die Erinnerung verflacht natürlich über die Jahre. Aber so grundsätzlich habe ich mich jetzt per se nicht wirklich eingeschränkt gefühlt. Wo war halt eine Besonderheit war, dass ich zum Beispiel in der Grundschule nie am Sportunterricht teilnehmen durfte. Das wäre heute auch anders. Mhm. Aber damals war es eben so, dass man gesagt hat, nein, bitte nicht Sport, no sports. Mhm. Ja. Und das kam dann erst so langsam in Richtung Gymnasium, dass man dann doch mal am Sportunterricht teilnehmen durfte. Aber insbesondere, wenn es dann so um Dauerläufe ging, dann hieß es, bitte, da ist deine Bank und freu dich, dass du nicht mitlaufen musst und schau den anderen zu, wie sie sich dafür ausgaben.
Und wie war das für dich? War das in Ordnung so oder hättest du da gerne mitgemacht?
Nee, das war eigentlich, wenn ich offen bin, in Ordnung, weil so der Riesenläufer war ich zumindest damals überhaupt nicht. Von daher, ich habe da gerne zugeschaut und dachte mir, lass sie rennen und ich mache es mir hier gemütlich.
Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, genau, es hat sich dann so ein bisschen Richtung Gymnasium verändert. Hat sich da die medizinische Perspektive verändert oder hat sich der Blick der Ärzte auf dein Herz verändert? Was ist da so mit der Zeit passiert? Also ja, genau. Es war ja tatsächlich, wie du gesagt hast, ne, mit der OP hatte man da noch nicht so die Erfahrungswerte. Und ich meine, Ende der 80er, Anfang der 90er wurde dann auch schon diese Switch-OP umgesetzt. Also da hat sich dann in relativ kurzer Zeit relativ viel getan so. Fiel das dann so mit der Zeit zusammen? War das der Grund?
Das fiel mit der Zeit zusammen, absolut. Und ich denke, dass man dann einfach auch gesehen hat, dass es mir gut geht per se. Ja, und dass man dann eben gesagt hat, naja, jetzt kann er schon auch mal ein bisschen Fußball spielen und so. Und dass das dann einfach über die Zeit gekommen ist. Und man hat dann eben auch gesehen, er kann das stemmen sozusagen oder das Herz kann das stemmen. Ich hatte dann auch so 24-Stunden EKGs, wo der ganze Brustbereich zugetapert worden ist. Und da hat man, und da sollte man explizit auch mal aufs Rad steigen, explizit auch mal vielleicht eine Runde Fußball spielen, um eben zu sehen, schafft das das Herz ohne größere Probleme oder eben nicht. Und da hat man eben gesehen, nein, das schafft das Herz. Und somit war quasi der Weg frei, auch mehr Sport zu treiben.
Okay. Jetzt weiß man ja heute, dass diese ganze Belastungssituation in der Babyzeit, dass das auch mental durchaus was mit einem machen kann, ne? So die Trennung von den Eltern, speziell von der Mutter und ja, auch im Prinzip so eine existenzielle Lebensangst oder Todesangst, eine frühe OP und so weiter, dass Menschen oder Kinder, die das erlebt haben, ja, vielleicht auch mal ängstliche aufwachsen oder tendenziell dazu neigen, Dinge anders wahrzunehmen, vielleicht auch irgendwie ja, eine größere Bedrohung in den Dingen zu sehen. Würdest du sagen, das hat bei dir eine Rolle gespielt? Generell Ängste oder eine Traurigkeit, die da irgendwo war? Oder hattest du das Gefühl, du konntest das ganz gut hinter dir lassen?
Nee, ich glaube, das konnte ich ganz gut hinter mir lassen. Also auch bis heute keinerlei Depressionen oder Anzeichen dafür, sondern eher genau das Gegenteil, dass ich sage, naja, eigentlich ohne diese Operation wäre ich schon längst nicht mehr hier. Ja, von daher ist es im Prinzip für mich ein zweites Leben und ich sage immer, jeder Tag ist ein Gewinn. So, ganz klar, es gibt auch mal Tage, die nicht so toll sind, aber das haben wir alle. Aber so grundsätzlich sage ich mir, Ja, klar kann ich umfallen, aber das können wir offen gestanden alle von jetzt auf gleich. Das gibt es immer wieder. Und von daher sage ich einfach, ich lebe jetzt mein Leben und alles ist gut, so per se.
Ja, schön. Wie haben deine Eltern mit dir über den Herzfehler gesprochen? Hattest du da, also habt ihr da offen drüber gesprochen oder war das so, ist irgendwann mal passiert? Sagst du, es gibt so Babyfotos von dir und so. War das Thema oder weniger?
Ja, am Rande. Mhm. Aber es war jetzt nicht tagtägliches Thema beim Abendessen oder sowas, sondern es war klar, einmal im Jahr geht zur Untersuchung, dann bekommst du noch dein 24-Stunden-EKG, was damals noch mit so einem riesen Pflaster über den ganzen Brustbereich fixiert worden ist, insbesondere ja so im Kindergartenalter oder dann auch noch im Grundschulalter. Klar, Kinder bewegen sich, wollen an den ganzen Schnüren reißen. Das war eigentlich so für mich das Schlimmste, als nach 24 Stunden dieses Riesenpflaster von der Brust wieder runter musste. Gott sei Dank hatte man da noch nicht so wirklich die Behaarung. Aber trotzdem, das war für mich so das Einprägsamste. Okay. So die Untersuchung an sich, das fand ich so ganz lustig, da auch mal auf dem Bildschirm zu schauen, da das Herz zu sehen und so. Das war alles per se kein Problem. Okay. Für mich war das Schlimmste im Prinzip dieses große Pflaster für das 24-Stunden-EKG.
Okay.
Und ansonsten wurde das jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht tagtäglich thematisiert. Das war halt was, das schwang irgendwie mit. Aber wir haben versucht, trotzdem ein ganz normales Familienleben zu leben.
Mhm. Und ging das auch alles? Konntet ihr auch verreisen und Urlaube machen und so? Oder hast du da auch Einschränkungen gehabt? Also hieß es da irgendwie auch nur in der Nähe von spezialisierten Kliniken oder hast
du irgendwas mitbekommen? Nein, wir haben ganz normal Urlaub mal an der Nordsee in Holland gemacht, mal zum Skifahren in die Berge. Also da war ich nicht wirklich eingeschränkt.
Okay. Und dann, genau, hast du gesagt, weiterführende Schule, da kommt ja dann auch so Pubertät und so. Gerade körperlich passiert da ja wahnsinnig viel und irgendwie will man ja auch sein wie alle anderen so, ne? War die Narbe oder ja, das Gefühl, in irgendeiner Art und Weise anders zu sein, auch wenn es jetzt nur um den Sport geht, für dich ein Thema? Oder hat das nicht so die große Rolle gespielt?
Das hat eigentlich nicht so die richtige Rolle gespielt.
Also hast du auch
die hatte Erfahrung. Ich halt, ja, und ändern konnte ich es eh nicht. Oder kann ich es ja bis heute nicht. Und wie gesagt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, eher diese Perspektive der Dankbarkeit, dass ich überhaupt noch da bin. Weil, wie gesagt, eben die ersten Arztbesuche gingen damals eben in die andere Richtung.
Also du hast auch nie Mobbing-Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise gehabt? Okay. Genau, jetzt hattest du mir im Vorgespräch erzählt, so mit 17, 18 hattest du gemeint, da kam dann nochmal so eine Nachwirkung der OP. Magst du mal erzählen, was da passiert ist oder was du da erfahren hast?
Da wurde festgestellt, dass ich eine Hepatitis C-Erkrankung habe. Und da ich nie danach irgendwie operiert worden bin war es relativ klar, dass das mit der OP zusammenhängen musste, weil damals, Anfang der 80er Jahre, konnte Hepatitis C im Blut noch nicht nachgewiesen werden. Mhm. Also musste ich da wahrscheinlich eine quasi verseuchte Blutdosis bekommen haben. Und ja, das war dann ein langer Weg, das wieder loszubekommen. Mittlerweile bin ich es los, seit Jahren. Und aber die Therapie war schon körperlich anstrengend. Heute, da ist die Wissenschaft auch weiter. Heute ist es eine Wunderpille. Die nimmt man und dann geht das relativ beschwerdefrei wieder weg. Zumindest im Vergleich zu dem, was ich damals dann quasi noch über mich habe ergehen lassen müssen. Mhm. Aber damals, das war dann auch noch zu Abi-Zeiten und die erste Therapie schlug dann schlussendlich fehl. Erst sah es gut aus, dann kam es doch wieder nach ein paar Monaten. Und dann bei der zweiten Therapie, das war dann, während ich promoviert habe, glaube ich. Ja. Aber da ging es dann insgesamt schon besser. Und es ist dann, die war dann auch von Erfolg gekrönt, schlussendlich.
Wie ist es heilbar oder ist es etwas, was dann unter die Nachweisgrenze gerät?
Ja, aber es ist im Prinzip heilbar. Mhm. Ja.
Okay.
Ja.
Und wie sah deine Therapie da aus?
Medikamente und Spritzen.
Mhm. Und ich vermute jetzt einfach mal, das war jetzt nicht nur eine Spritze und danach konntest du mit deinem Alltag weitermachen?
Nein, die Spritze hat dafür gesorgt, dass man im Prinzip mal locker 24 Stunden quasi ausgenockt war, so mehr oder weniger, also Gliederschmerzen und. Also im Prinzip wie ein Fieberschub, so würde ich es beschreiben. Ja, mit Kopfschmerzen, mit Gliederschmerzen und sowas. Und das war dann immer so ein bisschen Jojo-Effekt. Ja, natürlich haben wir es versucht dann oder haben dann auch so eingependelt, dass die Spritze halt quasi freitags kam, damit das die Schule möglichst wenig tangiert. Ja, und man lag dann halt leider dummerweise am Wochenende flach. Aber so war das dann halt einfach. Da musste man durch und wie gesagt, schlussendlich, jetzt bin ich seit roundabout 20 Jahren habe ich das los und es ist nicht wiedergekommen. Das heißt, das wird jetzt zu 99,99% auch nicht mehr wiederkommen.
Mhm. Und wie lange ging das in Summe? Also was war das für eine Zeitdauer?
Ein gutes Jahr.
Mhm. Als du 17, 18 warst, sowas?
Das war beim ersten Mal, ja. Ja.
100 Sekunden Herzwissen. Die Sicherheit von Blutkonserven. Auch heute noch werden Bluttransfusionen bei vielen Operationen am offenen Herzen benötigt, insbesondere bei Säuglingen und kleinen Kindern. Ihr Blutvolumen ist so gering, dass die Herz-Lungen-Maschine häufig nicht ohne zusätzliches Fremdblut eingesetzt werden kann. Blutspenden werden in Deutschland sehr umfangreich untersucht. Spenderinnen und Spender werden befragt, die Blutprodukte werden auf verschiedene Infektionskrankheiten getestet und zusätzlich kommen hochsensible Labormethoden zum Einsatz, die Viren direkt nachweisen können. Dadurch können Infektionen wie Hepatitis C oder HIV heute in aller Regel erkannt werden, bevor eine Blutkonserve überhaupt verwendet wird. Trotzdem spricht man weiterhin von einem Restrisiko. Der Grund: In der Medizin gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Theoretisch könnten beispielsweise sehr neue Erreger auftreten, für die noch kein Test existiert. Oder eine Infektion befindet sich in einem extrem frühen Stadium, in dem sie noch nicht nachweisbar ist. Solche Ereignisse sind jedoch sehr selten. Der entscheidende Unterschied zu früher ist, dass die Sicherheit von Blutprodukten heute um ein Vielfaches höher ist als noch vor einigen Jahrzehnten. Und auch die Behandlungsmöglichkeiten haben sich stark verändert. Hepatitis C, die bei unserem Gast damals eine langwierige und belastende Erkrankung war, kann heute in den meisten Fällen mit modernen Medikamenten innerhalb weniger Wochen geheilt werden. Die Therapien sind dabei deutlich wirksamer und für den Körper meist wesentlich besser verträglich als die Behandlungen früherer Generationen. Bluttransfusionen bleiben also ein wichtiger Bestandteil vieler lebensrettender Herzoperationen. Die Risiken sind heute sehr gering, werden aber weiterhin ernst genommen und durch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen so weit wie möglich reduziert. Also, keine Ahnung, wenn ich da an die Zeit zurückdenke, so, ne, da war ich halt am Wochenende feiern und keine Ahnung, habe irgendwie was mit Freunden gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass da so dieses Gefühl von der großen Dankbarkeit schon auch so ein bisschen gelitten hat, oder? Also, wenn man ist irgendwie.
Ja, wobei der Riesenpartygänger war ich ohnehin nicht, offen gestanden. Es war dann eher bitterer, dass man dann eben einfach so nicht mehr richtig Sport treiben konnte und so. Und vielleicht dann am Wochenende auch weniger die Freunde gesehen hat, ja, jetzt weniger vielleicht dann abends in der Diskothek, sondern eher so nachmittags und vielleicht auch in den Abendstunden auch mal. Das war dann einfach, das ging zu der Zeit einfach nicht. Aber wie gesagt, das ging auch vorbei und ist jetzt vorbei, ist abgeschlossen und ja. Wer weiß, was sonst noch auf einen zugekommen wäre, hätte ich diese Therapie eben nicht gemacht.
Konntest du damals auch mit dieser, mit dieser Einstellung da rangehen? Also, weil jetzt ist es ja klar, in der Rückschau ist es immer irgendwie so, sieht man eine Sinnhaftigkeit da drin und eine Notwendigkeit und so, aber wenn man da drin steckt und ja also wahrscheinlich kanntest du ja auch die Perspektive nicht, ne? Zu sagen, so geht das jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei, wusste man ja wahrscheinlich nicht so genau.
Ja, doch, das wussten wir schon ungefähr. Das war schon klar, wie lange das dauern würde. Ja, klar gab es da auch Momente, wo man gesagt hat, so ein Mist, wann ist das endlich vorbei? Aber es gab ja dann schon auch immer Untersuchungen, wo man sehen konnte, ja, es wird weniger. Okay. Und also man hat quasi immer wieder gesehen, ja, da gibt es bringt was. Okay. Es gibt positive Effekte, das bringt was. Und somit war das einfach von der Psyche her gut machbar. Mhm. Ja, also es war sogar so, dass es, glaube ich, nach wenigen Wochen war es quasi nicht mehr nachweisbar. Mhm. Da hat man gesagt, jetzt müssen wir das einfach durchziehen, damit es wirklich auch nachhaltig bekämpft ist und nicht wiederkommt. Mhm. Ja, das war halt dann beim ersten Versuch, dann kam es dann leider nach einem halben Jahr wieder. Aber beim zweiten Versuch, wo dann auch wieder die Medikamente noch besser gewesen sind, noch zielgerichteter gewesen sind, ja, das hat dann schlussendlich den Durchbruch gebracht und kam eben bis zum heutigen Zeitpunkt nicht wieder.
Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, für dich war eigentlich mit das größte Thema, dass du keinen Sport machen konntest in dieser Zeit oder zumindest am Wochenende nicht so viel. Das heißt, zu dem Zeitpunkt warst du dann schon relativ sportlich. Wie kam es dazu von null auf, dass es wirklich ein großer Bestandteil deines Lebens war? Hat es dir einfach Spaß gemacht? Hattest du das Gefühl, es tut dir gut? Was war
ja, das hat einfach Spaß gemacht. Die besten Freunde, mit denen hobbymäßig einfach ein bisschen Fußball zu spielen oder ein bisschen Rad zu fahren, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und von daher, das kam einfach so. Das hat sich so entwickelt. Da gab es jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich sagen würde, das war jetzt so der Auslöser, sondern das kam einfach mit der Zeit.
Okay. Und wie kamst du dann zur Sportwissenschaft? Das ist ja auch spannend, irgendwie zu sagen, ja, als Kind durfte ich gar nicht.
Ja.
Und dann irgendwie,
gut,
das ist mein Lebensthema.
Ja, eigentlich habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert. Aber schon damals war mir klar, also ich habe in Frankfurt studiert. Da gibt es ja schöne Banken und schöne, also gerade auch hohe Bankhäuser. Und da war für die meisten meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen klar, irgendwo in der Versicherungsbranche, Bankenbranche und sowas möchte man landen. Und ich habe immer gesagt, die Eintracht im Stadtwald, also Eintracht Frankfurt, ist mir näher als die Commerzbank, die Deutsche Bank, whatever, in der City. Und für mich war klar, ich möchte später eher in Richtung Sportmanagement gehen und weniger so in Richtung Banken und Versicherer und sowas. Und habe aber gesagt, trotzdem grundsolides BWL-Studium erstmal und dann können wir immer noch weiterschauen. Naja, dann war ich irgendwann fertig mit dem BWL-Studium, habe bei Eintracht Frankfurt auch schon so ein bisschen so Fühler ausgestreckt und da so ein bisschen als ja, studentische Hilfskraft mitgearbeitet und sowas. Und dann hatte ich mir überlegt, auch offen gestanden, weil damals die Arbeitsmarktsituation relativ schwierig gewesen ist, dass ich noch promoviere. Dadurch bin ich an die Deutsche Sporthochschule in Köln gekommen und habe dann eben im Sportmanagement-Bereich promoviert und später an der Universität Bayreuth auch noch habilitiert. Wieder im Sport, ja, Ökonomie-Management-Bereich. Und so bin ich im Prinzip dann in diese Sportwissenschaft reingekommen.
Ist das auch ein Thema, was dich persönlich beschäftigt, so Sport und angeborene Herzfehler? Oder ist das eine ganz andere Richtung, die du da machst?
Bisher war es eine eher andere Richtung, aber jetzt in Kooperation mit dem Deutschen Herzzentrum und hier insbesondere mit Herrn Professor Kämmerer sind wir momentan dabei, auch Forschungsprojekte zu konzipieren, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch aufs Gleis stellen wollen.
Ist das, hast du das Gefühl, du bist da anders drin in diesem Thema als jemand, der diese Erfahrung vielleicht nicht gemacht hat oder der eben keinen angeborenen Herzfehler hat? Hast du das Gefühl, du hast einen anderen Zugang dazu?
Das bestimmt. Das bestimmt, weil ich ja am eigenen Leib miterlebt habe, was es bedeutet, so aufzuwachsen, ja, und den einfach zu haben. Also ich kann mich, glaube ich, wesentlich, was heißt besser? Ich möchte jetzt Professor Kämmerer und seinen Kollegen nicht absprechen, dass sie sich nicht in uns hineinsetzen können, hineinversetzen können, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wenn man das nochmal selbst erlebt hat am eigenen Leib, ist das trotzdem nochmal eine weitere Perspektive. Mhm. Und ich glaube, das ist sicherlich das Interessante. Professor Kämmerer hat super Erfahrung über Jahre und Jahrzehnte und kennt sich da natürlich perfekt aus. Viel, viel besser als ich. Ja, da bin ich eher der Laie. Aber ich bringe dann halt vielleicht noch so ein bisschen dieses Persönliche mit rein.
Mhm. Ja. Hast du denn heute noch das Gefühl, unabhängig jetzt vom, oder vielleicht auch beim Sport, dass der Herzfehler dich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst oder beeinträchtigt? Also hast du das Gefühl, dass du, oder ist es Fakt, dass du nicht so leistungsfähig bist oder dass es in irgendeiner anderen Art und Weise Einschränkungen gibt, die du gegenüber anderen hast?
Also zu einem Spitzensportler wird es nie gereicht haben. Nee. Ja, aber wenn man jetzt mal wirklich den Breitensport nimmt, den Gesundheitssport, der ja eigentlich für uns alle viel wichtiger ist als dieser Hochleistungssport, mhm, und auch viel gesünder im Übrigen. Da würde ich sagen, insgesamt fühlte ich mich nie eingeschränkt. Mhm. Alles, was ich bisher im sportlichen Bereich machen wollte, konnte ich auch machen. Vielleicht dann einfach nicht so schnell, mhm, ja, sondern einfach ein bisschen mit so ein bisschen angezogener Handbremse, ja, dass ich weiß, okay, also jetzt mehrere Alpenpässe mit dem Fahrrad hochzuradeln, das wird irgendwann schwierig. Mhm. Ja, aber das wird offen gestanden wahrscheinlich für die meisten unter uns schwierig, ein Mont Ventoux in einer gewissen Zeit hochzuradeln. Ja, außer man ist wirklich sehr, sehr, sehr gut trainiert. Mhm. Aber das muss ja auch nicht der Anspruch sein. Ja. Ich glaube, diesen Anspruch haben wir alle nicht, sondern der Anspruch an Sport, den wir haben, ist einfach Spaß, Bewegung, Gesundheit, mhm, ja, und soziale Interaktion vielleicht, je nach Sportart. Und da muss ich sagen, da habe ich mich jetzt nie eingeschränkt gefühlt.
Wie spürst du die Einschränkung? Also hast du das Gefühl, dann jetzt kippt mein Kreislauf gerade oder es wird einfach sehr, sehr anstrengend oder dir wird zu warm, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr gut die Temperatur regulieren? Wie fühlt sich das an, wenn du da an deine Grenze kommst?
Also in den Grenzbereich komme ich quasi nie, zumindest habe ich nicht das Gefühl, dort reinzukommen, weil ich selbst sage, bis hierhin und nicht weiter. Ja, das will ich gar nicht riskieren, sondern meine Motivation ist eher, durch Sport weiter aktiv und gesund zu bleiben. Und da brauche ich diese Hochfrequenzbereiche nicht unbedingt. Mhm. Ja, mal auch mal ein bisschen vielleicht schneller zu laufen, dass natürlich schon auch der Organismus und das Herz mal so richtig ins Pumpen kommt, okay, aber es ist jetzt nicht so und noch nie so gewesen, dass mir schwarz vor Augen geworden ist, okay, durch Sport, sondern da weiß ich schon irgendwie, okay, bis hierhin kannst du jetzt noch gehen und drüber gehe ich jetzt mal lieber nicht.
Okay. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, als du operiert wurdest, stand diese OP-Methode noch ganz am Anfang. Wie ist es denn heute? Hast du eine Prognose? Hast du eine Tendenz, wie es für dich weitergeht? Ist es so ein bisschen Fahren auf Sicht? Wie ist es für dich gerade? Oder was ist so die Tendenz der Ärztinnen, bei denen du bist? Wie sieht deine Zukunft aus? Kann man das sagen?
Ich glaube, da fehlen einfach die Erfahrungswerte. Ja, weil diese Methode war damals eben relativ neu und ich glaube, wie gesagt, da müsste man jetzt diejenigen befragen, die sich da wirklich auskennen. Ich glaube, dadurch, dass ich einer der ersten auch mit gewesen bin, bin ich quasi das Versuchskaninchen irgendwie auch, wie lange sowas gut gehen kann. Ja, die bisherigen Vorsorgeuntersuchungen waren zumindest immer alle positiv, sodass ich optimistisch bin, dass das schon auch noch weitergehen kann, das Ganze.
Ist es irgendwie eine Unsicherheit zu sagen, so, boah, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, plane ich jetzt für die nächsten 10 Jahre, für die nächsten 20, für die nächsten 30? Oder bist du da eh so, dass du sagst, völlig egal, jedes Jahr ist Zugabe und das ist gut so? Oder also, stellt sich diese Frage für dich gar nicht?
Nee, offen gestanden nicht. Ich plane einfach, also ich plane mal quasi mit einem Leben des durchschnittlichen Deutschen. Das ist um die 80 Jahre, glaube ich, aktuell für einen Mann, knapp drunter eventuell. Ja, weil es bringt, glaube ich, am Ende des Tages eh nicht. Wir wissen ja alle nicht, wann wir umkippen quasi. Ja, und das kann heute sein, das kann in einer Woche sein, das kann aber auch erst in 30, 40, 50 Jahren sein. Wer weiß das schon? Also von daher mache ich mir da tatsächlich keine Gedanken. Der Kölner würde sagen, es kütt wie es kütt. Und da ist was dran am Ende des Tages.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. In der Rückschau jetzt auf alles, auf deine Erfahrungen, deine Einschränkungen, aber auch so, ja, wie du jetzt sagst, so der Blick aufs Leben, würdest du sagen, die Erfahrung eines komplexen angeborenen Herzfehlers hat dir mehr gegeben oder mehr genommen?
Ich glaube, weder noch am Ende des Tages. Dadurch, dass die OP so früh gewesen ist in meinem Leben, habe ich davon ja kaum was mitbekommen. Was anderes wäre es gewesen, wenn ich vielleicht schon 8 oder 9 Jahre alt gewesen wäre, da hätte man das ja viel direkter mitbekommen. So war das halt von Anfang an. Und ich muss sagen, dass ich insgesamt ein vollkommen normales Leben leben darf und auch lebe, dass ich wahrscheinlich unterm Strich bis auf einen Tag im Jahr, wo ich nach München fahre, ins Herzzentrum eine Vorsorgeuntersuchung habe, alles tun und lassen kann, wie wahrscheinlich jeder und jede gesunde Person auch. Also von daher würde ich sagen, das hat mir weder was genommen noch was gegeben, sondern ich kann Gott sei Dank ein ganz normales Leben eigentlich führen.
Total schön. Wenn ich jetzt dran denke, vor ziemlich genau, ja, sehr genau, 7 Jahren ist mein Sohn zur Welt gekommen, ja, mit demselben Herzfehler, wie du ihn hattest. Und für mich stand da echt die Frage im Raum, so wie wird das sein, ne? Was für ein Leben wird der leben und wie geht das hier weiter und wie läuft diese OP? Und es war wirklich, ziemlich genau um die Zeit vor 7 Jahren stand ich echt so sehr vor dem Nichts. Wenn ich dich jetzt so höre, das hätte mir total viel gegeben zu sagen, nee, das ist einfach, also da gibt es nichts, so, ne, worüber man sich Gedanken machen muss, weil es einfach ein ganz normales Leben mit einer ganz normalen Perspektive wird. Was wäre so das, was du Eltern oder vielleicht später auch Kindern mitgeben würdest? Jetzt ist natürlich jeder Herzfehler auch individuell und es gibt natürlich auch welche, wo die Einschränkungen durchaus größer sind. Aber es gibt eben wahrscheinlich auch die, wo man sagt, naja, klar, gibt es mal eine OP und dann gibt es mal eine Untersuchung und dann gibt es mal dieses oder jenes. Aber an und für sich ist das ein ganz normales Leben. Was würdest du mitgeben wollen aus deiner Erfahrung?
Genau, lebt euer Leben. Ja, also gerade wenn man dann das Glück hat, dann oder vergleichsweise das Glück hat, wenig Einschränkungen zu haben, dann lebt doch einfach euer Leben. Und was man ja auch sagen muss, die Medizin ist heute ja wesentlich weiter als Anfang der 80er Jahre. Mhm. Ja, das heißt, damals war das ja noch was ganz Besonderes. heute ist es, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Routineeingriff, ja, um Gottes Willen, das ist per se eigentlich nie eine OP oder sollte nicht als das gesehen werden, weil da ja auch wirklich individuelle Schicksale dahinter stehen. Aber es hat sich so viel weiterentwickelt in den letzten gut 40, 50 Jahren, dass die Perspektive auch noch mal wesentlich positiver ist, glaube ich, für Kinder, die heutzutage mit so einem Herzfehler geboren werden, als eben noch vor 40, 50 Jahren. Und ja, man sieht an mir und sicherlich auch an vielen anderen, die auch Gott sei Dank ein ganz normales Leben führen dürfen und können, dass ja, die Sorgen sind berechtigt der Eltern, um Gottes Willen, das hätte ich auch, wenn meine Kinder das hätten, aber das Leben ist nicht vorbei, nur weil das Kind operiert werden muss, ja, sondern es kann ein Morgen geben. Ja, und dieser Morgen kann durchaus sehr schön und sonnig sein. Der muss nicht regenverhangen sein, der kann sehr, sehr schön sein. Und trotz der Einschränkungen, wie gesagt, ich hatte eine schöne Kindheit, eine schöne Jugend und jetzt auch im Erwachsenenalter eine liebe Frau, zwei wunderbare, Gott sei Dank auch kerngesunde Kinder und trotz dieser OP. Ja, also das heißt, lebt euer Leben, vielleicht hier und da ein bisschen anders, aber es ist trotzdem lebenswert.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Perspektive hier heute.
Gerne.
Und dass du uns so mitgenommen hast und für diesen schönen, schönen Ausblick, der, glaube ich, sehr vielen Eltern sehr gut tut.
Gerne.
Danke, dass du heute hier warst.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonnier uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.